Lass mich beten zu Beginn. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir daran denken dürfen, wie du gekreuzigt worden bist, wie du aber auch verstanden bist und lebst. Und ich möchte beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ich habe heute aufgeschrieben, die Notwendigkeit der Auferstehung. Als ich diese Woche von Bruchsal nach Karlsruhe auf der Autobahn entlang gefahren bin, und ich fahre da immer sehr gemütlich, weil ich in jungen Jahren immer viel zu schnell unterwegs war, und da hat man dann so seine Begegnungen mit diversen Lichtern, und um das einfach zu vermeiden, zügel ich mich nun mittlerweile sehr bewusst. Aber wenn man da entlang fährt oder entlang gefahren ist die letzten zweieinhalb Wochen, dann hat man es gesehen, man hat es erlebt, jeden Tag etwas mehr. Das Erwachen der Natur, Büsche, Bäume, Sträucher, sie alle haben angefangen in zartem Grün zu scheinen. Leben ist erwacht. Wie wenn vorher alles tot und trostlos gewesen wäre, beginnt es nun zu grünen, und das Leben durchbricht so diesen Schlafzustand, diesen Tod, und wird sichtbar. Und wenn man das genau anschaut, dann merkt man, dass oft die unteren Büsche und Pflanzen, dass die zuerst zu grünen anfangen und zu sprossen anfangen, und dann erst kommen irgendwann die oberen. Die sind noch nicht mal alle ganz da. Es geschieht alles so zeitversetzt, sodass wir auch lang Freude an diesem lebenserwachenden Schauspiel der Natur haben können. Und es hat auch seinen Sinn, denn es ist wichtig, dass zunächst mal die unteren Sträucher, die niederen Gewächse und Pflanzen Licht bekommen, dass sie sich überhaupt entfalten können und wachsen können, dass sie genug Licht bekommen. Und dann später kommen die Großen dran, und die Kleineren ziehen sich wieder etwas zurück. Dieses Erwachen aus dem Schlaf der Natur, mir geht es so, dass ich das immer als unglaublich kräftiges Schauspiel empfinde. Als etwas, was so mächtig ist. Auch wo ein Plan einfach dahinter steckt. Und wenn man da darüber nachdenkt, dann muss es eigentlich jedem klar werden, dass es einen Schöpfer Gott geben muss. Man kann ihn in Aktion sehen, es kann nicht zufällig sein. Das heißt, das, was wir vor Augen sehen, wenn wir darüber nachdenken, dann können wir den Schluss ziehen oder zu dem Schluss kommen, dass hinter jeder Pflanze ein Programm abläuft, dass der Pflanze sagt, so, jetzt musst du wachsen, jetzt musst du loslegen. Und in jedem einzelnen Wesen oder Gewächs der Natur ist dieses Programm hinterlegt. Der Winter ist vorbei, dein Schlaf ist vorbei, du darfst jetzt erwachen. Und das sollte uns einfach dazu führen, dass wir verstehen, da muss jemand dahinter stecken, da muss es einen Gott geben. Einen Gott, der reichlich ist, der vielfältig ist und der alles geschaffen hat. Und vielleicht ist das jedem von uns klar. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir da immer wieder dran erinnert werden und darüber nachdenken. Und die Notwendigkeit der Auferstehung, die setzt auch quasi einen Gott voraus. Und deshalb möchte ich uns verschiedene Texte lesen heute Morgen. Ich habe nicht einen speziellen Predigtext, aber wir fangen an mit Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Wird manchem wohlklingend sein in den Ohren, wird mancher kennen, hat er vielleicht schon gehört, und für manchen wird er ganz neu sein, ist aber eigentlich recht spannend, der Text. Johannes, Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Das beginnt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe, also durch dieses Wort, entstanden. Und ohne dasselbe, wiederum durch dieses Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm, in diesem Wort, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes macht deutlich, dass dieses Wort von dem redet, der von einer Person redet. Es redet nicht von irgendetwas, sondern es redet von einer Person. Und Johannes will ganz sicher gehen, dass wir auch alle begreifen, wer diese Person ist, und fügt im Laufe dieser Verse, die da kommen im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums, den Vers 14 ein, worin er erklärt, wer das Wort denn eigentlich ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dann fügt Johannes hinzu, und das macht er nicht im Johannesevangelium, sondern im ersten Johannesbrief, den er auch geschrieben hat, auch wieder die Verse 1 bis 4 und erklärt noch mehr über dieses Wort, wer das ist. 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Also kann man leicht merken, Johannes 1, 1 bis 4, dann hat man schon mal die halbe Miete, und bei der einen Stelle setzt man noch ein Einser davor, dann weiß man, okay, das ist der Brief und nicht das Evangelium. Jetzt sind wir im Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 4, was von Anfang an war, das, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, fügt er ein, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen werde. Wir haben es gesehen, schreibt Johannes. Wir haben es mit unseren Augen wahrgenommen. Wir konnten es sehen, so wie du das Erwachen der Natur sehen kannst und Rückschlüsse daraus ziehen kannst. So hat Johannes dieses Wort gesehen, Jesus Christus, diese Person gesehen. Noch mehr, er hat sie begriffen mit den Händen, wurde sie greifbar, real. Es war keine Einbildung, es war kein Hirngespinst, es war kein Traum, es war keine Vision, es war ein realer Mensch. Es wird sehr deutlich, dass dieses Wort Jesus Christus, dass er eben Gott ist, dass er Gott war, als er damals auf der Erde gewandelt ist. Jetzt springen wir wieder zurück zum Evangelium von Johannes. Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines, was entstanden ist. Das heißt, Jesus war von Anfang an, er war der Schöpfer, er war mit dabei bei der Schöpfung, alles ist durch ihn entstanden. Und im Johannesbrief wiederum schreibt er, das Leben ist erschienen. Nicht nur ein lebendiger Mensch ist erschienen, nicht nur ein Wesen, das lebt, so wie du und ich, ist erschienen, sondern das Leben. Das Leben, das wahrhaftige Leben ist erschienen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie ich es begreifen soll, wie ich es erklären könnte, wie Leben personifiziert wird. Wie Leben personifiziert wird. Jeder von uns lebt, hat Leben in sich. Wir leben, aber personifiziertes Leben, was ist das? Das ist Jesus Christus. Er ist das fleischgewordene Leben. Und dieses Leben, dieser Sohn Gottes, er tritt nun ein in unsere Dimension, in eine Dimension voller Religion, voller Aberglauben, voller Dämonen und voller Dunkelheit. Und das führt Johannes auch in beiden Kapiteln aus, sowohl im Johannesevangelium als auch im Johannesbrief. Er schreibt dass er, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen, Vers 5, und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das Licht, es leuchtet hinein in die Finsternis. Licht vertreibt die Dunkelheit, das kennen wir alle. Wenn Licht weggeht, wenn eine Lampe ausgemacht wird, dann ist es dunkel. Dunkelheit zu schaffen, ich habe leider kein Gerät dabei, das ich jetzt hier anschalten könnte und dann wird es hier dunkel werden. Ich habe mir überlegt, Ronald, kennst du ein Gerät, das Dunkelheit produziert? Du bist da mehr in der Technik. Also mir ist keines eingefallen und ich habe mich erinnert an unsere Jahre, als wir Zeltlagerarbeit gemacht haben und wenn wir mit dem Beamer versucht haben, im Zelt etwas an eine Leinwand zu projizieren und es war ein herrlicher Sonnentag, es war eine Katastrophe, es war einfach nicht dunkel zu bekommen. Ja? Wir hätten uns so sehr ein Gerät gewünscht, wo wir einfach einschalten können und dann wäre es da in diesem vorderen Bereich, wo die Leinwand stand, einfach dunkel geworden. Aber Dunkelheit kann nicht produziert werden. Dunkelheit ist einfach da, wo kein Licht ist. Das Licht ist das Entscheidende. Und sobald wir Licht wegnehmen, ist Dunkelheit da. Aber Licht vertreibt die Dunkelheit. Genau das ist eigentlich an Ostern geschehen. Genau daran denken wir. Und wenn ich jetzt am Anfang, wenn ich jetzt von Ostern rede, dann meine ich das komplette Programm von Karfreitag bis Oster, in unserem Fall Ostersonntag. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Das schreibt Johannes im 5. Vers im 1. Johannesbrief. Das ist die Botschaft, die wir von euch gehört haben und euch verkündigen. Die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Und in Johannes 1, Vers 11 sagt er uns, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es war finster, sie wollten ihn nicht sehen. Warum haben sie ihn nicht aufgenommen? Nun, da müssen wir etwas weiter an den Anfang der Bibel gehen, und zwar in 1. Mose Kapitel 6. 1. Mose Kapitel 6. Da lesen wir, und das war noch vor der Sintflut, ja, das war bevor die Sintflut geschehen ist, da beurteilt Gott den Menschen. Und was schreibt Gott über den Menschen? Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Also alles Streben seines Herzens, alles Wollen und Wünschen des Herzens des Menschen war immer nur böse. Das ist, was Gott über den Menschen sagt und das ist, warum sie das Licht abgelehnt haben, warum sie Jesus abgelehnt haben. Und in Kapitel 8, Vers 21, das ist jetzt nach der Sintflut. Wisst ihr, und nach der Sintflut, da könnte man doch denken, jetzt hat doch Gott all diese bösen Menschen alle umgebracht. Die sind doch alle ersoffen. Jetzt ist nur noch Noah und seine Familie da und die hat Gott doch gerettet. Und jetzt könnte man doch sagen, ja, wenn Gott die gerettet haben, dann muss deren Herz doch ein gutes Herz sein. Und dann müsste eigentlich Gott mit diesem Potenzial doch was Gutes machen können und die Menschheit wieder zum Guten aufbauen können. Aber schaut, die 8 Menschen, die in der Arche waren, sie kommen heraus aus dieser Arche. Es ist super, was Noah macht. Er baut einen Altar und betet Gott an. Aber wie beurteilt Gott diese 8 Menschen? Nur 8 Menschen, denen er Leben geschenkt hat durch diese Flutkatastrophe an, an Wasser, das von unten hochkam und von oben herunterkam. Alles war voller Wasser. Alle sind da soffen, die ein böses Herz haben. Und diese 8 Menschen kommen aus der Arche, beten Gott an und Gott sagt, Vers 21, der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr an das Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Eigentlich hätte man doch da einen völlig anderen Menschen erwarten sollen. Erwartet. Man hätte doch ein ganz anderes Urteil Gottes über den Menschen erwartet. Aber was sagt Gott? Er sagt genau das Gleiche über den Menschen vor der Flut und nach der Flut. Das heißt, das Herz des Menschen ist immer das Gleiche geblieben und ist auch zu dieser Zeit, als Jesus gelebt hat, immer noch das gleiche böse Herz. Paulus, er bestätigt uns das im Römerbrief. Das wollen wir auch kurz anschauen. Römer 1, Vers 21. Da schreibt Gott über den Menschen. Denn, Römer 1, Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, also die Menschen haben Gott erkannt. Sie haben begriffen, dass es Gott gibt. Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Also sie haben Gott erkannt, aber haben immer noch nicht verstanden, dass Gott ihnen Leben gegeben hat, dass Gott ihnen einen Partner zur Seite gestellt hat oder Menschen um sie herum gestellt hat, mit denen sie zusammenleben können. Sie haben Gott nicht erkannt und jetzt kommt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das Herz des Menschen ist böse, haben wir gerade gelesen. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und jetzt sind sie noch schlimmer geworden. Sie sind in einen Wahn, in unendliche Gottlosigkeit verfallen. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und da lesen wir, passt Vers 22, dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und jetzt kommt Gottes, ja, die Folge daraus. Darum, weil sie so gehandelt haben, weil sie Gott nicht erkannt haben, weil sie ihm nicht die Ehre gegeben haben, weil sie ihm nicht gedankt haben, weil sie sich für Weise gehalten haben ohne Gott, darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Und jetzt, was sind die Begierden ihrer Herzen? Wir haben gelesen, das Trachten des Menschen ist böse. Also kann doch aus unserem Herzen nichts Gutes kommen. Das ist die Schlussfolgerung, die wir aus dem Wort Gottes ziehen können. Darum hat sie Gott dahingegeben, in die Begierden ihres Herzens zur Unreinheit. Ich möchte es gar nicht alles lesen, ihr könnt es selber lesen. Weiter, Vers 26. Ein zweites, darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht. Die Männer auch. Merken wir, wo unsere Gesellschaft ist? Römer Kapitel 1 schreibt von der deutschen Gesellschaft. Ganz aktuell. Ganz aktuell. Und dann die Schlussfolgerung daraus, Kapitel 2, Vers 1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest und so weiter dann. Ja? Der Mensch hat keine Entschuldigung mehr. Gott hat sie ihm genommen. Wir können nicht mit dem Finger auf andere zeigen und ihnen die Schuld zusprechen. Jeder von uns hat ein böses Herz und ist schuldig vor Gott. Und in diese Finsternis, in diese unendliche Dunkelheit hinein kommt das Licht, der Sohn Gottes, Jesus Christus. das Leben, das Licht, ja, er ist ja Gott selbst, ja. Das Wort, Johannes 1, Vers 1, das Wort war Gott. Jesus ist Gott. Eine Tatsache, die die Zeugen Jehovas zum Beispiel leugnen. Jesus Christus ist Gott. Und dann gehen wir in Gedanken durch das Leben Jesu. Was macht er? Er arbeitet 30 Jahre als Zimmermann. Ich, so ganz grob, ja, nagelt mich nicht auf den Tag fest, bitte. 30 Jahre als Zimmermann. Er gehorcht seinen Eltern. Er lebt ein anständiges Leben, indem er sich an Gottes Gebote hält, in allem. Er hilft dann anschließend in 3 Jahren, als er als Lehrer, als Rabbi auftritt, er hilft den Menschen, er heilt die Menschen, Lahme macht er gehend, Blinden tut er das Augenlicht auf, sie können wieder sehen. Er tut viele Wunder, indem er viele Kranke gesund macht, indem er Stürme auf dem See Genezareth zum Beispiel stillt. Und er hat sogar Tote auferweckt. Das ist das Licht Gottes, das in diese Finsternis der Menschheit hineingekommen ist. Und trotz all diesem Guten, was er getan hat, gibt es diesen Good Friday, Karfreitag. Gibt es diesen Karfreitag, an dem die Menschen von ihrer Bosheit wahrlich überrollt worden sind oder ihr wahres Herz zum Ausbruch gekommen ist und sie gerufen haben, kreuzige ihn, und sie haben ihn auf Golgatha gekreuzigt, nachdem er zuvor gefangen genommen worden war von den religiösen Führern der damaligen Gesellschaft, vor dem Hohenpriester verhört worden ist, verspottet worden ist, verachtet worden ist, geschlagen worden ist. All das geschehen, vor Pilatus gekommen ist, sie haben ihn kreuzigen lassen. Die haben den kreuzigen lassen, in den sie ihre Hoffnung gesetzt haben. Und das finden wir in Lukas 24, Verse 19 bis 24. Da lesen wir von diesen beiden, den sogenannten Emmaus-Jüngern. Lukas 24, die Verse 19 bis 24. Und er sprach zu ihnen, Moment. Ja, also die zwei unterhalten sich, sind auf dem Weg nach Emmaus, von Jerusalem nach Emmaus. Sie unterhalten sich miteinander im Laufen, und dann eine dritte Person gesellt sich zu ihnen. Und er hört ihnen so ein bisschen von hinten her zu und kommt dann näher heran und fragt sie dann, ja, was ist denn eigentlich geschehen, über was redet ihr denn? Und sie ganz erstaunt, was? Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk, das, wie unsere obersten Priester und führenden Männer, dass sie ihn ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Und jetzt kommt dieser Vers. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen zum Grab, fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selber aber haben sie nicht gesehen. Die Hoffnung Israels, die Hoffnung seiner Jünger, sie war verschwunden. Er ist gekreuzigt worden und jetzt war sie weg, die Leiche, verschwunden. Die Hoffnung dahin. Und aus diesen beiden Männern, die da unterwegs sind nach Emmaus, spricht Hoffnungslosigkeit. Es sind Menschen, die dem Licht begegnet waren, die das Licht gesehen haben, die es betastet haben und die jetzt die Erfahrung machen, dass die Dunkelheit, dass der Tod das Licht doch ausgelöscht hat, doch stärker war. Kann das denn sein? Ja, wir sind tatsächlich schon etwas schlauer, weil wir das ganze Wort Gottes schon haben, weil wir alles nachlesen können. 3 Jahre hinweg haben diese beiden Männer das Licht leuchten sehen. 3 Jahre lang haben sie eine Hoffnung aufgebaut, die unzerstörbar war. Eine feste Hoffnung, eine Gewissheit, eine Zuversicht. Und noch vor ein paar Tagen wollten sie dieses Licht zum König über die Juden krönen. Markus 11, Vers 9 bis 11. Sie sind eingezogen nach Jerusalem, hineingezogen. Er ist auf einem Eselsfüllen geritten. Und was haben sie gerufen? Hosianna. Sie haben Palmzweige vor ihm niedergeworfen, ihre Kleider vor ihm niedergelegt, ihn königlich empfangen. Und jetzt ist ihr König tot und ihre Hoffnung begraben. Ja, das hätte das Ende sein können und das Ende einer normalen Geschichte wäre das auch so gewesen, wenn dieser Tode nicht das Leben gewesen wäre, wie ich vorher gesagt habe, das personifizierte Leben, das Fleisch gewordene Leben, stark und lebendig. So wie wenn eine neue Pflanze, ich freue mich immer so daran und liebe das so sehr, wenn man mal einen Weg entlang geht und durch den Asphalt bricht ein kleines Blümchen heraus. Das zeigt, wie viel Lebenskraft in so einer Pflanze drinsteckt, wie stark das Leben ist. Jesus wurde ihnen genommen, verhört von den religiösen Führern, von der römischen Besatzung. Die römischen Führer, sie hatten seinen Tod beschlossen, weil er ihnen Konkurrenz gemacht hatte. Pilatus, als er vor ihm erschien, was war sein Resümee? Nehmt ihn und kreuzigt ihn, nehmt ihr ihn. Ich finde keine Schuld an ihm. Das war sein Statement zu der ganzen Sache. Aber weil die Juden gesagt haben, wenn du den nicht kreuzigst, bist du nicht des Kaisers Freund, hat er es mit der Angst zu tun bekommen und hat die Kreuzigung freigegeben. Pilatus, der Römer, den Religion überhaupt nicht interessiert hatte, für dessen Gott der Kaiser war, dieser römische Hauptmann, er bezeichnet Jesus Christus in Matthäus 27, Vers 24 als den Gerechten. Als den Gerechten. Er hat ihn erkannt und nicht gewürdigt. Dieser Gerechte, er wird dann anschließend verspottet, geschlagen, gegeißelt, gekrönt mit einer Dornenkrone. Und das waren offensichtlich so 3 bis 5 Zentimeter lange Dornen, die ihm da ins Haupt gedrückt worden waren. Er wurde bespuckt und er wurde zur Kreuzigung abgeführt. Er war so geschwächt nach dieser Tortur, der Geißelung, er hatte so viel Blut offensichtlich verloren, dass er sogar sein Kreuz nicht bis zum Ende tragen konnte, dass sie einen auf der Straße wegholten, der das letzte Stück des Weges mit ihm gegangen ist und sein Kreuz getragen hat. Lesen wir Matthäus 27, Vers 32. Er wurde gekreuzigt und selbst am Kreuz, als er da hing und sich gar nicht wehren konnte, gar nichts mehr machen konnte, hat er wieder Spott und Schmähungen erlebt. Es ging sogar so weit, dass er zwischen 2 Räubern gekreuzigt worden ist, als der 3. im Bunde. Er wurde unter die Räuber gerechnet. Aber wisst ihr, bei seinem Tod, da merken wir, dass er der Lebende ist, dass er das Leben ist. Es sind unglaubliche Dinge geschehen. Das hat angefangen damit, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist, von oben nach unten. Ein, was ich glaube, 4 Zentimeter starker Vorhang wurde zerrissen, wie von Geisterhand geschehen. Die Erde hat gebebt, ein Erdbeben ist geschehen. Felsen haben sich gespalten. Gräber haben sich geöffnet und Menschen wurden lebendig. Unheimlich, unheimlich. Ich frage mich immer, wie sind diese Leute ihren Verwandten begegnet, ihren Freunden begegnet? Hallo, ich lebe wieder. Das muss gruselig fast gewesen sein. Und vor allem mussten diese Menschen alle nochmal sterben. Das war nochmal sowas, was vielleicht nicht so prickelnd war. Aber dass die Gräber sich geöffnet haben, lesen wir auch in Matthäus 27, die Verse 51 bis 53, wer es nachlesen will sein Tod, er bewegte die Erde und er besiegte den Tod. Und dann geschieht das Unfassbare. Er ist tot, er kommt in ein Grab, wird in ein Grab gelegt und dieses Grab in Israel, wenn man sich die Grabstätte anschaut, das ist praktisch so eine Höhle und im Eingangsbereich, fast als Foyer bezeichnet sozusagen, und dann hat es so verschiedene Löcher in den Fels gehauen und da werden die Toten dann reingeschoben. Und dann kommt vor diese Höhle kommt ein großer runder Stein gerollt. Und wenn wir an den Mühlstein denken, der denen um den Hals gehängt werden sollte, dass sie und sie im Meer versenkt werden, der einen der Gläubigen zur Sünde verführt, dass der ca. 300 Kilo gewogen hat, dann können wir davon ausgehen, dass dieser Stein, der da bewegt worden ist und vor diese Gruft gerollt worden ist, dass der durchaus noch schwerer gewesen ist. Also er konnte mit Sicherheit nicht unbedingt nur von einer Person bewegt werden. Und das ist das Unfassbare. Ein Toter wird eingesperrt in ein Grab. Sicher ist sicher. Wie gesagt, ein Stein, ungefähr eine halbe Tonne schwer, wird davor gerollt. Und es ist sicher, dass dieser Stein definitiv nicht von einem Einzelnen und schon gar nicht von einem Toten wieder weggerollt werden kann. Aber bei diesem Toten, da sind sie ganz auf Nummer sicher gegangen, weil sie haben gedacht, vielleicht passiert ja doch was. Dann haben die religiösen Führer die Römer noch gebeten, Wachen vor diesem Grab zu platzieren, dass niemand diesen Stein wegrollen würde, weder der Tote von innen, noch die Jünger von außen, noch die Menschen von außen. Und eventuell die Flucht oder das Wegtragen dieses Toten verhindern sollen. Diese Wachen waren gestandene Soldaten, die dafür zu sorgen hatten, dass dieses Grab verschlossen bleiben würde für 3 Tage. Und wenn sie versagen würden, würden sie alle die Todesstrafe erleben. Das war ganz klar. Und da gab es auch keine Ausnahme. Ich möchte uns Matthäus Kapitel 28, die Verse 2 bis 4 vorlesen. Also eine Situation, wo unmöglich der Tode wegkommen kann. Und dann passiert Folgendes. Matthäus 21, Vers 2, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang weg und setzte sich darauf, wie frech. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wärter und wurden wie tot. Ein gewaltiges Eingreifen Gottes geschieht hier. Der Stein, die Wache, das Erdbeben, der Tod konnte das Leben letztlich nicht festhalten. Und so werden die Jünger später gefragt, in Lukas 24, Vers 5 können wir das nachlesen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er lebt. Wie das geschehen ist, wie er das gemacht hat, wir finden gar nichts darüber. Wir haben nur die Situation beschrieben vor diesem gewaltigen Eingreifen Gottes. Das Grab ist verschlossen mit dem Stein, der Stein wurde versiegelt, die Wachen davor, nichts konnte schiefgehen. Und dann die Beschreibung danach, das Grab war offen, die Tücher, in die der Tote eingewickelt war, lagen alle schön, fein, säuberlich in dem Grab drin. aber das Grab war leer, der Tode war weg. Und nur diese kurze Beschreibung, dieses kurze Ereignis, der Engel kam herab, die Wärter wurden wie tot, es geschah ein Erdbeben. Diese Auferstehung von den Toten, sie war gewaltig und einmalig. Die Tatsache der Auferstehung, die Tatsache, dass es Auferstehung geben soll, sie hat zur Zeit Jesu schon die religiösen Führer gespalten. Die einen, die Sadduzäer, haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Die anderen haben an Auferstehung geglaubt und das hat immer wieder zu Streitereien geführt. Paulus, als er später in Athen predigt bis zu dem Punkt in Ruhe und Frieden, als er von der Auferstehung beginnt. Und als er von der Auferstehung anfängt zu reden, da wird die Versammlung abgebrochen. Die einen sagen, ja, wir hören dich später nochmal, und die anderen gehen hinweg und sind gar nicht glücklich darüber. Das Thema Auferstehung ist ein Thema, das spaltet. Jesus als historische Person ist nachvollziehbar. Als einer, der gekreuzigt wurde, das war damals nicht so ganz ungewöhnlich, das haben die Römer öfters praktiziert. Das heißt, das sind Dinge, die unserer menschlichen Erfahrung entsprechen, dass jemand getötet wird, das kennen wir, das erleben wir, das wissen wir. Aber, dass jemand aus den Toten aufersteht und wieder lebendig wird, das ist außerhalb unseres Erfahrungshorizontes. Das kennen wir nicht, das haben wir noch nie erlebt. Das ist etwas Neues. Und auch wenn heute im Internet viele Geschichten von Scheintoten und Lichterscheinungen, was weiß ich, was alles kursieren, es sind keine Auferstehungen von Menschen, die durch Christi Kraft neues Leben, neues irdisches Leben bekommen haben. Die Auferstehungskraft, die Jesus Christus lebendig macht, das ist diese Kraft, die seine Jünger, seine Nachfolger heute noch erfahren, die sie heute noch treibt, die sie heute noch am Leben hält. Wir denken an Pfingsten, als Jesus seinen Geist ausgegossen hat und die Gemeinde Jesu entstanden ist. Als Menschen in die Lage versetzt worden sind, wie wenn ich jetzt an Petrus denke, der ein paar Wochen vorher Jesus noch verraten hat und geleugnet hat, dass er Jesus kennt, jetzt voll Bekennermut mit seinem Bruder Johannes vor dem Hohen Rat steht und Jesus bekennt und sagt, wir können ja nicht aufhören, von diesem zu reden. Und der gern Schläge dafür einsteckt, er sich gern schlagen lässt für Jesus. Oder wir denken an einen Stephanus, der Menge gepredigt hat und das Wort Gottes erklärt hat und dann gesteinigt wurde von diesen Menschen und am Ende seines Lebens sagt der Herr, rechne ihnen, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und wir denken an Paulus, der alle möglichen Folterungen erlebt hat, immer wieder im Kerker gesessen hat, durch Schwierigkeiten gegangen ist, Verfolgung erlebt hat. Aber jetzt denkst du vielleicht, naja, das sind die damals in den Anfangszeiten, was hat das mit mir zu tun? Dann denke ich an eine Familie Wurmbrand aus Rumänien, die Unglaubliches erlebt hat, Unmögliches erlebt hat. Ich habe hier extra mal das Buch mitgebracht über ihr Leben, unter Stalin zunächst und dann weiter unter dem Kommunismus, was sie Verfolgung, was sie Gefängnis erlebt haben und was sie Mann und Frau in getrennten Gefängnissen erlebt haben. Und dass sie das überhaupt überlebt haben. Und wie sie gelernt haben, ich empfehle es jedem, dieses Buch zu lesen, wie sie gelernt haben, die Menschen, die sie foltern, die sie hassen, wie sie gelernt haben, diese Menschen zu lieben. Und ich denke an diese Aktion Märtyrerkirche, die auch Wurmbrand mitgegründet hat, die berichten von Menschen in vielen Teilen der Welt, die für Christus leiden, die sich Gefahren aussetzen, um sich zum Gottesdienst zu versammeln, die bereit sind, ihr Leben zu lassen für Jesus. Das ist diese Lebenskraft, die durch Jesus dir geschenkt wird, die Gemeinde bekommen hat durch den Heiligen Geist. Die Peiniger zu lieben, egal wie sehr sie dich peinigen, das war das höchste Ziel dieser Familie Wurmbrand. Und dann denke ich an mich und ich muss sagen, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich mich schon ein bisschen geschämt, weil ich hier in einer wirklich Gesellschaft lebe, wo es uns super gut geht, wo wir keinen Mangel haben, wo wir nicht am Tag ein Schüsselchen verfaulte Karottensuppe oder ähnliches essen müssen. Ich bin dankbar, dass Gott mich in dieser Gesellschaft und in diesem Land leben lässt. Aber selbstverständlich ist es nicht. Die Auferstehungskraft Jesu Christi will aber auch uns Mut geben, ein Leben zu leben, das zum Licht dient in dieser Zeit, in der Zeit der Finsternis. Wir haben es gerade gehört, wenn man es mit dem Römerbrief vergleicht. Sie will uns Mut geben, zu leuchten. Und je dunkler es wird, desto deutlicher wird das Licht wahrnehmbar. Aber diese Auferstehungskraft, mit der steht und fällt mein Glaube und dein Glaube. Und ich möchte abschließen mit 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 24. 1. Korinther 15, Verse 12 bis 24. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Also die haben damals schon auch Probleme gehabt, das zu glauben und das zu nachzuvollziehen. Ihr Erfahrungshorizont hat es nicht hergegeben. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter den Menschen. Die Elendsten unter den Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Das ist die Überzeugung von Paulus, als er den Brief schreibt. Das ist meine Überzeugung, hoffentlich auch deine. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird. Wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns mit teilhaben lässt an deinem Sohn Jesus Christus, dass du es hast niederschreiben lassen, was er für ein Leben gelebt hat, wie er in die Welt gekommen ist, wie er gestorben ist. Und ich danke dir, dass wir daran denken dürfen, in deinem Wort, aber auch jetzt, wenn wir gleich das Abendmahl feiern miteinander. Ja. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du dich nicht gescheut hast, dieses Kreuz auf dich zu nehmen, diese Leiden auf dich zu nehmen, diesen Weg nach Golgatha zu gehen. Danke, dass du der Lebendige bist, der lebt in Ewigkeit und dass durch dich auch ich und viele andere leben. Dein Name sei gepriesen. Amen.